Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Mit Radis Erben sind wir da am Mittwochabend zu später Stunde. Nach dem Trainingsauftakt beim TSV 1860 und der ersten Pressekonferenz dieser Sommervorbereitung. Olli ist bei mir in der Leitung und wir wollen uns natürlich über so ein paar Themen unterhalten, die uns in der vergangenen Woche beschäftigt haben. Also, wir haben viel davon gehört, dass es die jüngsten Löwen aller Zeiten sind, die sich da auf die neue Saison vorbereiten. Es gibt viele, viele skeptische Aussagen, auch in der Presse, nicht nur auf der Blauen, sondern ja, in den diversen Münchner Zeitungen, wo da kritisch darüber berichtet wird, dass diese Mannschaft eben extrem jung ist, 22,2 Jahre alt. Es sind wieder jetzt, seit wir uns zum letzten Mal bei Radis Erben unterhalten haben, Olli, wieder drei neue in An- und Abführung Talente hochgezogen worden. Der TSV 1860, er verkauft so ein bisschen nach dem Thema, das ist unsere Talentschmiede, wir fördern unsere Talente. Aus unserer Sicht ist es ein bisschen aus der Not geboren.
Absolut, absolut. Man darf auch eines nicht vergessen, die Jugendarbeit von 60 ist nicht mehr das, was sie mal in den 90er Jahren war, beziehungsweise in den 2000ern. Also diese Qualität hat die Nachwuchsarbeit bei 60 natürlich nicht mehr. Man darf nicht vergessen, beide Jugendmannschaften im vergangenen Jahr in der Bayernliga gespielt, also in der zweiten Liga. Die U17 ist heuer aufgestiegen, souverän aufgestiegen in die Bundesliga, ganz klar. Aber der Sprung vom Jugendfußball in den Herrenfußball ist eminent groß, also brutal eigentlich. Ja, nur ganz wenige werden es schaffen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich kenne viele Jugendnationalspieler, gegen die ich früher gespielt habe. Und es gab auch viele, die es teilweise nur bis zur Bezirksliga geschafft haben. Und jetzt reden wir von der dritten Liga. Also die Jungs müssen quasi von der Bayernliga-Jugend in der dritten Liga performen. Und ich sage mal, von 8, 9, 10 Spielern wird es vielleicht einer schaffen.
Ja, das ist auch das, was die sogenannten Experten dann eben auch sagen. Wir haben bei Werner Lorand nachgefragt, vielleicht habt ihr es gehört, bei Radis Erben, der sich da auch sehr skeptisch geäußert hat, dass es nur mit Jungen einfach nicht gehen kann. Freddy Heiß hat sich in einem Interview darüber geäußert, hat gesagt, er hofft, dass zumindest einer da es schafft und sich etablieren kann, wobei da eben schon eine ganze Menge Spieler jetzt hochgeholt wurden. Also einer wäre, ein funktionierender Spieler von diesen Talenten wäre, Olli, eigentlich schon zu wenig für den TSV 1860.
Ja, vor allem, man sieht ja auch zum Beispiel bei Dennis Dressel, der hat 2, 2,5, 3 Jahre gebraucht, dass er so tritt fast in der ersten Mannschaft. Er hat den Weg über die Bayernliga-Mannschaft genommen, hat da quasi seine Sporen verdient und dabei eins nicht vergessen, bei Dennis Dressel, er war 2016 bei der Mannschaft dabei, die damals bis ins Halbfinale gegen Borussia Dortmund kam. Also da war er Stammspieler und ja, es ist auf jeden Fall ein Talent damals, aber selbst so ein Talent braucht so lange, bis er in der dritten Liga einigermaßen performen kann.
Wir wollen es in dieser Saison übrigens ein bisschen anders machen. Da in der alten Saison haben wir es ja so gemacht, dass wir euch quasi eine eigene Ausgabe geboten haben in Sachen Pressekonferenz. Heute wollen wir es ein bisschen anders machen. Heute wollen wir vorher mal ein bisschen uns unterhalten und danach euch die Aussagen aus der Pressekonferenz zum Besten geben. Es ist natürlich auch heute, Olli, auf der Pressekonferenz darüber gesprochen worden, über die Talente. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, man hat versucht, das auch so schön zu reden, oder?
Ja, das ist mir absolut sofort aufgefallen. Günter Gorenzel und Michael Schaller haben halt den TSV 1860 aus ihrer Sicht bestens dargestellt. Also die könnten perfekte Verkäufer sein oder selbst bei der Versicherung, beim Hauptsponsor, die Bayerische arbeiten, um Versicherungen anzupreisen. also ihre Pressekonferenz wirkt ja wirklich irgendwie einstudiert. Trübsalblasen gibt es nicht bei 60 und das, obwohl die Voraussetzungen alles andere als einfach, alles andere als gut sind. Ja, ich persönlich würde nur ungern mit Kölner tauschen wollen, denn die nächste Saison wird Stand jetzt eine riesengroße Herausforderung.
Was viele so ein bisschen stutzig machen wird, ist die Aussage, ja, jetzt schauen wir halt mal, wie sich das so entwickelt und dann sehen wir weiter. Das ist so eine Aussage, wo eigentlich bei jedem so ein bisschen die Alarmglocken läuten müssen. Das ist extrem gefährlich, jetzt zu sagen, ja, wir schauen jetzt einmal mal, wie das so zusammenpasst mit dieser jungen Mannschaft und dann können wir ja immer noch schauen, ob wir vielleicht reagieren können, ob wir irgendwie einen Spieler bekommen, der vielleicht nicht irgendwo unter Vertrag steht, was auch immer. Also das ist extrem gefährlich. Wir werden sehen, ob das aufgeht. Aber Stand jetzt, das haben wir ja auch schon in vorherigen Ausgaben thematisiert, gehen wir davon aus, dass dieser Kader, so wie er jetzt auf dem Trainingsplatz steht, an der Grünwalder Straße 114, dass der ja, Probleme bekommen könnte.
Ja, da muss ich jetzt mal reingrätschen, Tobi. Natürlich, es kann aufgehen, ja, sagen wir mal, die erste Elf, die ist nicht schlecht, aber wie wir aus der Vergangenheit wissen, du brauchst in der dritten Liga auf jeden Fall 16 bis 20 Spieler, die mehr oder weniger eine gleiche Qualität haben, weil es wird immer wieder Ausfälle geben, sei es aus Verletzungsgründen, sei es wegen Sperren. Also du brauchst in dieser Liga 16 bis 20 Spieler, die du immer einsetzen kannst, ja, und das sehe ich momentan nicht. Also idealerweise wäre es so, wenn 60 noch 3-4 Leute bekommen würde, und das sage ich ja ganz einfach, in der Innenverteidigung musst du auf jeden Fall was machen, dann im Mittelfeld und natürlich auch im Sturm.
Es wird immer über die Weiterverpflichtung von Tim Rieder geredet. Aus meiner Sicht, das habe ich ja auch schon zum Besten gegeben, würde ein Tim Rieder gar nicht mal reichen. Also du bräuchtest tatsächlich, wie du eben gesagt hast, weitere Spieler. Zum Thema Rieder hat sich Michael Kölner auch geäußert. Er hat gesagt, er will jetzt den Verein natürlich nicht unter Druck setzen, aber er wird sich das natürlich schon sehr wünschen, wenn Tim Rieder weiter zum TSV 1860 gehören würde. Es soll Angebote aus der zweiten Liga geben, das haben wir auch schon besprochen. Und es soll sich im Hintergrund so ein bisschen was formieren.
Ja, bei Tim Rieder wird sich, also Tim Rieder wird zwischen Herz und Kopf entscheiden müssen. Es spricht aber ganz klar für 1860, dass er sich noch nicht entschieden hat gegen 60 München. Das spricht ganz klar auch für 60 und auch vor allem für Tims Charakter. Ja, er hat sich auch ein bisschen in 60 verliebt, muss man sagen. Und man weiß ja selber, wenn man einmal mit dem Virus infiziert ist, dann kann man nicht mehr loslassen.
Türkgücü hat er ja schon abgesagt, das hat uns exklusiv Alexander Schmidt verraten im Podcast, wo wir also mal bei Türkgücü spioniert haben. Wir werden sehen, ob Tim Rieder zu halten ist. Ein weiteres Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat, ist der Dauerkartenverkauf. Du hast es auch exklusiv auf die Blaue berichtet. Es gibt ein Modell, das zweigeteilt ist für die Dauerkarten, weil man ja nicht weiß, wann dürfen wieder Zuschauer ins Stadion. Da gab es auch jetzt gestern die Vorstellung der DFL, wie das angedacht wäre für die neue Saison. Also keine Stehplätze, kein Alkohol, keine Auswärtsfans, personalisierte Sitzplatzkarten. Das wäre angedacht, was fürs Grünwalder Stadion ohnehin nicht optimal ist, weil da hauptsächlich Stehplätze vorhanden sind und eine Minderzahl an Sitzplätzen. Das ist schon mal das eine. Das andere, wobei wir ja immer noch forcieren und hoffen, dass es auch beim TSV 1860 der Fall ist, dass dann in diesem Fall eben auch Spiele im Olympiastadion stattfinden können, denn da kann das komplette Stadion in eine Sitzplatzarena umfunktioniert werden. Das wäre ein riesiger Vorteil für den TSV 1860, also das nur mal ganz nebenbei. Und dann gibt es eben dieses zweigleisige Modell Löwenherz und Löwenkopf. So, Löwenkopf, der ist schlau und der sagt sich, Moment, also ich bin schon bereit, euch zu unterstützen. Das ist das Modell, ich bin schon bereit, euch zu unterstützen. Aber wenn eben Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, dann möchte ich meine Kohle wieder haben. Und das Löwenherz, das unterstützt den TSV 1860 mit dem Kauf einer Dauerkarte bedingungslos, hat aber den Vorteil, dass man dann ein exklusives Nike-Trikot bekommt, das so nicht im Handel zu erwerben ist. Und wenn man jetzt mal auf die Trikotpreise schaut, das sind wir bei ungefähr 80 Euro, also dann könnte sich das für den Löwen-Fan natürlich auch so in gewisser Weise lohnen, ein exklusives, limitiertes Löwen-Trikot, wenn man sich eben gegen ein Widerspruchsrecht entscheidet, wenn man eben darauf verzichtet, dass man dann ja sozusagen die Kohle sich wiederholt, wenn die Spiele weiter ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Was hältst du davon?
Ja, prinzipiell, also ich bin ja auch ein kleiner Trikotsammler, also diese Variante macht mich natürlich mehr an, die Variante Löwenherz, da gibt man dem Verein natürlich was zurück auch, aber Günter Gorenzel hat heute auch nicht Klarheit reinbringen können, ob dieses Geld tatsächlich dann zu 100% in den Kader investiert wird. Also sagen wir es mal so, letztes Jahr wurden über 9000 Dauerkarten verkauft und ich bezweifle, dass es in diesem Jahr auch wieder in dieser Höhe sein wird, denn die Fans sind natürlich ein bisschen kritisch geworden. Auch nach dem Verkauf der Geistertickets weiß man nicht so recht, wo geht das Geld eigentlich hin bei 60 München. Und der Dauerkartenverkauf startet eben am Freitag. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Löwenfans eine Dauerkarte kaufen, um dem Verein dann trotzdem zu helfen.
Was auch ein interessantes Thema ist, es wurde immer nach dem Auszug aus der Allianz Arena und ja, der Rückkehr auf Giesings Höhen gesagt, es ist ja viel billiger und viel günstiger, wobei die Stadt dann dem TSV 1860 insofern dazwischen gegrätscht ist, als dass man gesagt hat, Moment, ihr müsst euch aber dann verpflichten, dem MVV ein paar Karten abzukaufen in An- und Abführung, weil eben es keine Parkplätze an der Grünwalder Straße gibt. Das heißt, die Fans müssen mit dem MVV anreisen. Dafür möchte die Stadt aber auch was haben. Da war, glaube ich, von 500.000, 600.000 Euro die Rede. Korrigier mich bitte.
Es geht um 500.000, genau. Und Markus Fauser, der damalige Interimsgeschäftsführer, hat es mehr oder weniger über Nacht verhandelt, diesen Deal damals mit der Stadt München und eben, dass der Auszug eben vollzogen werden kann aus der Allianz Arena. Und ich sage einfach heute noch, es war aus meiner Sicht ein Fehler, weil man einfach nicht langfristig gedacht hat, beziehungsweise nicht mittelfristig gedacht hat, was das für Konsequenzen für 60 für die Zukunft haben wird.
So, da wurde eben ausgemacht, Deal zusätzlich 500.000 Euro für den MVV, damit die Löwen von überall anreisen können. Das wird sich aber jetzt ändern, weil gewisse ja, Startpunkte beim MVV nicht mehr in die Dauerkarte inkludiert sind. Also die Dauerkartenpreise, die bleiben gleich, aber sie ist nicht mehr so viel wert, weil man nicht mehr von überall mit dem MVV anreisen wird. Was bedeutet das für die Löwen?
Ja, was das für die Löwen bedeutet, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Landshut wohnen würde und dann immer, sage ich mal, mit dem Auto bis nach Freising fahre und dann das Geld von Freising, sage ich mal, bis in den Inner Circle bezahlen muss, also ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, als sage ich mal, als Familie, ja, das muss man mal sehen, ich weiß nicht, wie hoch jetzt der Ticketpreis ist für die Familie beim MVV, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber ich denke schon, dass es so um die 20 bis 25 Euro ist für eine vierköpfige Familie und wenn man das dann hochrechnet, also da kommt schon einiges zusammen.
Ja, auf diese 19 Heimspiele, also das ist schon eine gewaltige Summe, die man dann als Löwenfan zusätzlich aufwenden muss, Stand jetzt. Also das ist schon... Ja, das war schon eine Ansage, die wir da gehört haben vom neuen Geschäftsführer beim TSV 1860.
Aber diese Aktion ist ja noch nicht ganz entschieden. Ob es dann auch so kommen wird, Tobi, das will ich natürlich nochmal deutlich betonen. Also es ist noch nicht ganz abgeschlossen, ob es denn so kommen wird. Also lassen wir uns einfach überraschen, was dann die Geschäftsführung präsentieren wird.
So ist es. Wo wir dann auch schon bei der Mitgliederversammlung angekommen sind. Da wollte man natürlich auch noch drüber sprechen. Die steht Mitte September an. Das wurde zumindest so angekündigt im Vereinsmagazin. Da ist es so angekündigt worden. Wir sind weiterhin extrem skeptisch, Olli, dass Mitte September im Zenit eine Veranstaltung mit 1.000, 2.000, 3.000 Menschen stattfinden kann. Dass das erlaubt sein wird zu diesem Zeitpunkt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Wir haben, wenn wir mal wieder über das Unwort reden, über Corona, wir haben ansteigende Corona-Zahlen und das im Hochsommer. Wir haben noch nicht mal Herbst. Im Herbst wird diese Veranstaltung stattfinden und dann wird es auch wieder kälter und dann wird vermutlich die Zahlen noch mal ein Stück weiter nach oben schnellen. Also das ist aus meiner persönlichen Sicht völlig unrealistisch, dass da eine Mitgliederversammlung stattfinden kann. Der KSC, der hat es jetzt ganz gut gemacht. Der hat nämlich eine Online-Versammlung stattfinden lassen und auch Online-Wahlen stattfinden lassen. Da geht das anscheinend.
Es ist richtig und da habe ich mich auch ein bisschen informiert, was das denn so kostet, weil das ist immer die große Sorge beim e.V., dass die Kosten alle zu teuer sind und dass möglicherweise das Internet gar nicht funktioniert, hat der Robert Reisinger auch mal kundgetan. Also ich habe mich erkundigt beim KSC. Also diese Mitgliederversammlung, diese Online-Wahl hat 12.000 Euro gekostet und dann plus 1.000 Einwähler nochmal 1.000 Euro extra. Also da kann man sich ungefähr hochrechnen. Angenommen jetzt bei der nächsten Mitgliederversammlung würden, also wenn gewählt wird, würden 4.000 Leute teilnehmen, dann kostet es 12.000 plus 4.000, dann sind wir bei 16.000 Euro. Und ich glaube, das ist schon ein machbarer Bereich, vor allem wenn man weiß, was auch so eine Halle kostet, wie jetzt das Zenit in München draußen. Also ich glaube, diese Kosten sind in einem überschaubaren Rahmen, aber jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen, was der TSV 1860 uns in nächster Zeit so anbietet, was denn wirklich aus dieser Mitgliederversammlung 2020 gemacht wird.
Genau, also wenn wir jetzt so in diesem Bereich mit 4.000 Abstimmenden wären, dann glaube ich, wird sich das sozusagen die Waage nehmen, ob Zenit oder eben online eine Übertragung per Facebook Live ohne weiteres möglich und dann eben die Online-Wahl dazu. Also das wäre nicht das große Problem. Jetzt werden wieder viele sagen, Moment, der Chris, der redet wieder von 4.000 abstimmenden Menschen. Also bei den Abstimmungen vor Ort, da waren es immer wie viel? 1.500, 2.000? Recht viel mehr waren es da nicht in den letzten Jahren. Und da muss man ja auch sagen, okay, gut, ja, der TSV 1860 hat 23.000 Mitglieder. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wie viel Prozent gehen zur Bundestagswahl? 50%. Also dann wären es hochgerechnet vielleicht irgendwie 10.000, auch dann wäre es noch überschaubar, aber so viele, glaube ich, wären da ohnehin dann bei so einer Online-Wahl nicht dabei. Also 5.000, 6.000,
das glaube ich. Tobi, wir sind in 2020, also die Digitalisierung sollte 60 auch langsam einholen. Also ich sage schon, dass das einfach der Weg der Zukunft ist. Das sieht man jetzt auch bei der Profimannschaft vom TSV 1860. Das Training wird jetzt auch live übertragen in Facebook. Also das ist die Zukunft. Und auch der e.V. sollte sich langsam nach vorne entwickeln, aus meiner Sicht.
Absolut. Und wir haben jetzt, wie gesagt, ganz deutlich gezeigt, dass es nicht teuer ist und welche Vorteile eine Online-Wahl hat. Da könnt ihr bei Radis Erben mal so ein bisschen zurückblättern in den Ausgaben. Da haben wir auch schon mal eine Folge mit einer Online-Wahl-Expertin gemacht. Da könnt ihr alles nochmal nachhören. Das wäre ohne weiteres drin, auch beim TSV 1860. So, eine Hiobsbotschaft hat uns heute erreicht, Olli. Das hat Günter Gorenzel dann zum Schluss auf der Pressekonferenz mitgeteilt. Und zwar, dass sich die U19-Mannschaft in Quarantäne befindet, weil es nämlich Corona-Fälle gegeben hat. Es sollen keine Namen kommuniziert werden. Wir wissen jetzt auch nicht, um wen es momentan geht. Aber das ist schon, ja, das war schon ein Schock, oder?
Ja, das hat mich natürlich überrascht, weil die Pressekonferenz war mehr oder weniger schon zu Ende und dann hat Günter Gorenzel gesagt, dass er noch eine schlechte Nachricht hat und dann eben hat er eben verlauten lassen, dass die komplette U19 in Quarantäne gegangen ist. Die hat ja heute ein Testspiel gehabt gegen den FC Augsburg, gegen die U19 des FC Augsburg und ja, also man sieht ganz deutlich, also die Zahlen, die sind nicht rückläufig, sondern die steigen langsam wieder an und ich sage einfach so, wir müssen alle aufpassen, dass es nicht wieder in die falsche Richtung geht.
Ja, und vor allem muss auch der TSV 1860 ein bisschen aufpassen, was denn am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114 so abgeht. Stichwort Löwenstüberl. Es wurde ganz stolz auf der Facebook-Seite des Löwenstüberls am Wochenende ein Video hochgeladen, wo Leute dicht an dicht tanzen, keinen Abstand einhalten, auf den Bierbänken stehen, singen, grölen und dann auch noch kein Mundschutz getragen wird, nicht mal von den Bedienungen. Es ist eine Corona-Party. Ich glaube, was anderes kann man dazu nicht sagen. Das ist eine klassische Corona-Party gewesen, die da auch noch bei Facebook hochgeladen wurde. Also insofern sollte man beim TSV 1860 schon mal so ein bisschen nachdenken, was das für Folgen haben könnte.
Ich kann das natürlich nachvollziehen, dass der Wirt Geld verdienen will. Das ist ganz klar. Absolut. Und das war bei seiner Vorgängerin Christel Estermann nicht anders. Ja, bloß wir haben jetzt ganz schwierige Zeiten momentan und da muss sich ja auch der Wirt ein bisschen dran halten. Seine Kulturtage sind ja ganz nett, aber wir reden hier von einem NLZ, wir reden hier von einem Profiverein und ich muss ehrlich sagen, also ich tue mir da ein bisschen schwer, muss ich ganz klar sagen, weil Alkohol und Fußball, also ich habe da meine Probleme. Das habe ich ja schon öfters verlauten lassen. Also mir gefällt es nicht unbedingt.
Ich hätte auch wirklich kein Problem, wenn Leute zum Trainingsauftakt oder jetzt zum Training irgendwie in einem gesonderten Bereich des Löwenstüberls oder auch außerhalb irgendwo, wenn man da einen Bereich finden würde, mit Abstandsregeln, mit Masken und so weiter, das Ganze verfolgen, da bewirtet werden, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Aber man muss halt gewisse Regeln einhalten und das ist da einfach nicht geschehen. Und ich habe vollstes Verständnis, dass der Wirt da auch ein Geschäft machen will, überhaupt keine Frage. Aber da muss man eben vielleicht ein bisschen erfinderischer werden und die Leute nicht einfach auf zwei Bierbänken hinstellen und grölen und tanzen lassen. Das geht so definitiv nicht. Und nochmal, also da muss der TSV 1860 dann insgesamt auch vorsichtiger werden, damit da nicht noch weitere Fälle dann auftauchen. Jetzt also die U19 in Quarantäne. Du hast das Thema Alkohol im Fußball angesprochen. Wir haben es vorher schon mal angeschnitten. Gab dann heute auch nochmal von einem CSU-Politiker ein Statement, wo es einen großen Aufschrei gegeben hat. Hilfe, der will uns im Alkohol, im Fußball komplett wegnehmen. Das geht ja nicht, das kann er doch nicht tun und so weiter und so fort. Und manchmal muss man sich das auch schön saufen dürfen, was da so passiert. Also ganz ehrlich, ich bin auch schon in jungen Jahren in der Kurve gestanden beim TSV 1860 als 14, 15, 16, 17, 18-Jähriger. Ich habe, und da lege ich beide Hände ins Feuer. Ich habe noch nie ein Fußballspiel besoffen verfolgt. Noch nie. Und ich glaube, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Und wenn ich dann irgendwo in Kommentarspalten lese, ja, Moment, aber der Familienvater, wenn er dann am Samstagnachmittag ins Stadion geht, dann darf er sich doch auch mal ein Bier kaufen. Nein, weil der hat auch eine gewisse Verantwortung und der muss dann auch wieder nach Hause fahren unter Umständen. Also auch der Familienvater braucht kein Bier zu trinken im Stadion. Ein völliger Blödsinn. Und wenn ich dann auch lese, dass ja die Leute sich dann vorher besaufen und dann ins Stadion gehen, nein, es steht nämlich auf dem Ticket drauf übrigens, dass betrunkenen Menschen der Zutritt zum Stadion verweigert werden kann. Punkt. Das ist ein ganz interessanter, ganz wichtiger Punkt. Und also ich finde auch, dass das definitiv, vor allem auch in Zeiten von Corona, ein Punkt ist, über den definitiv nachgedacht werden muss. Ja, da mache ich mir jetzt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle keine Freunde. Aber da, glaube ich, müssen wir eindeutig mal Positionen beziehen. Fußball und Alkohol, das muss nicht immer zusammenpassen und muss nicht immer zusammen stattfinden.
Also das kann ich nur so unterstreichen, Tobi. Ich kann mich erinnern zu meiner aktiven Zeit als Amateurfußballer. Also mich hat das auch immer angewidert, wenn meine Jungs oder meine Mannschaftskollegen dann später zum Saufen gefahren sind oder gemeinsam. Also ich habe mich da immer ausgeklinkt, weil, wie gesagt, ich kann mit Alkohol nichts anfangen. Also ich habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken und ich habe noch nie geraucht. Ich bin halt eine andere Sorte von Mensch vielleicht, ja, aber wie gesagt, ich kann auch anders lustig sein und vor allem, wenn ich ein Fußballspiel anschauen will, dann will ich da nüchtern sein und weil ich gehe ja wegen einem Fußballsport ins Stadion und nicht, dass ich mit meinen Freunden da rumgröle oder sonst was, sondern ich will einen guten Fußball sehen und vor allem einen guten Fußball bei 1860 München.
Absolut. Und da gehört Alkohol eben nicht zwangsläufig dazu. So, wir wollen auch noch über das Trikot sprechen. Da haben wir ursprünglich gesagt, ja, zum Trainingsauftakt ist dann das neue Heimtrikot da. Ist es aber nicht.
Ja, Tobi, das Trikot soll dann beim Heimspiel gegen den Zweitligisten Jan Regensburg präsentiert werden. Solange müssen wir uns noch gedulden. Ich bin gespannt, wie das neue Trikot aussieht. Es soll eine Mischung aus Weiß-Blau sein, ganz klar die Farben der Fußballabteilung. Ich freue mich drauf auf das neue Trikot. Ich finde das Auswärtstrikot, das Schwarz-Gelbe ist ganz, ganz gut gelungen. Und was man so hört aus der Merchandising-Abteilung, das Auswärtstrikot ist auch ein richtiger Renner.
Definitiv. Mir gefällt das Mint, wie gesagt, auch ganz gut. Und dann sind wir mal gespannt. Es wird auch wieder übrigens, ach, der TSV 1860, er wird so modern. Er wird so modern, das ist unglaublich. Vielleicht gibt es auch bald eine Online-Mal. Dieses Trikot mit dem Spiel gegen Regensburg, das wird dann auch live gestreamt. Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Und jetzt werden sich natürlich auch viele fragen, Olli, die bei Radis Erben online mitgemacht haben auf Facebook und auf Instagram. Ja, wer hat denn jetzt gewonnen mit dem Trikot, das verlost wird? Wann geben wir den Gewinner bekannt?
Ich würde sagen, dass wir den Gewinner am Donnerstag oder am Freitag bekannt geben. Also. Es haben jedenfalls ganz, ganz viele Leute mitgemacht, ganz, ganz viele Fans. Jeder will dieses Trikot gewinnen und ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und wir werden morgen oder übermorgen dann den Gewinner präsentieren.
Ja, da kommt übrigens noch eine ganze Menge Arbeit auf uns zu, weil da haben uns tatsächlich sehr, sehr viele Zuschriften erreicht in Sachen Trikot. Also da müssen wir mal sehen, wie wir das hinbekommen. Also da wird die Lostrommel richtig voll werden. Und dann geben wir euch das bekannt. So, das soll es also von den Einschätzungen rund um den TSV 1860 gewesen sein. Und jetzt kümmern wir uns natürlich noch um die Löwenstimmen des heutigen Tages.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Löwengebrüll.
Ja, genau, und zwar auf der ersten Videopressekonferenz der neuen Saison. Bislang läuft alles rund, sagt Trainer Michael Köllner.
Gut erholt, waren ja trotzdem lange 4 Wochen. Haben uns da sicherlich in den 4 Wochen viel mit dem Kader auseinandergesetzt, mit der Reflexion der letzten Saison, Auswertung der letzten Saison, Analyse und jetzt mit dem Vorbereitung für die Saison. Ja, und Montag ging es ja dann los, wir im Trainerteam haben uns am Sonntag schon getroffen, haben die Dinge dann nochmal hier final nochmal vorbereitet. Und am Montag, wie gesagt, mit den Leistungstests und gestern mit dem ersten Training und heute Vormittag schon mit der Trainingseinheit. Also läuft soweit alles nach Plan, bin zufrieden, wie jetzt die ersten 3 Tage von der Organisation abgelaufen sind. Alles noch am Schnürchen geglaubt und jetzt gilt es natürlich jetzt in den nächsten Wochen arbeiten, dem aktuellen Kader natürlich Konturen verleihen, eine Struktur geben und dann wird man sehen, jetzt sehe ich dann Woche für Woche, was man dann am Ende, wie das dann weitergeht.
Der Coach selbst ist in Topform.
Heilfasten, viele Tage, habe einige Pfunde verloren, tut mir ganz gut, weil unser neuer Ausrüster Nike verlangt eine sportliche Figur, verzeiht keinen Hüftspeck und von dem her bin ich froh, dass ich da ein bisschen abgenommen habe und aber grundsätzlich tut Fasten natürlich auch gut, mal den Körper wieder zu entschlacken.
Einziges Manko, es gab keine Fans beim Trainingsauftakt.
Ja, das ist natürlich schon eine schwierige Situation, keine Frage. Ich habe mich gestern auch gefreut, wenn wir zum Trainingsauftakt, den hätten wir dann wahrscheinlich am Samstag dann gelegt. Also für die Spieler hat es eigentlich einen kleinen Vorteil gehabt, weil ich hätte dann ganz gern das erste öffentliche Training an einem Wochenende gelegt, damit so viele Fans auch die Möglichkeit haben, an die Grünwalder Straße zu kommen. Aber nachdem das natürlich nicht möglich ist, haben wir uns dann entschieden, dass wir am Montag früh anfangen. Von dem her ist es natürlich immer suboptimal für uns und auch für die Fans, glaube ich, dass man da keinen persönlichen Kontakt zu Beginn hat. Ich glaube, das tut der Mannschaft immer gut, wenn sie das erste Mal aufs Training rausgeht und es sind ein Haufen Fans da, die Mannschaft da willkommen heißt und vor allem die neuen Spieler begrüßt. Und du kannst dann gleich einmal, können sie sich einen Eindruck vom ersten Training verschaffen, so einen ersten Eindruck, welche Spieler sind jetzt momentan da, wie sind sie aus dem Urlaub zurückgekehrt und das ist schade, aber in diesen Zeiten muss man jetzt viel zurückstecken und muss viel anders machen, aber wichtig war, dass wir starten konnten was ich vorher schon gesagt habe, war sehr zufrieden, so wie das erste Training auch gelaufen ist. Man hat gesehen, dass die Spieler ihre Aufgaben zu Hause erledigt haben und dass sie gut erholt hier angekommen sind und dann natürlich auch richtig heiß waren, wieder Fußball zu spielen.
Die Herausforderung für Kölner besteht nun darin, aus dem Minikader das Optimum zu erzielen.
Soll ich jetzt mich hierher stellen, wenn Sie das wollen, kann ich es gerne machen, mich über die Situation bei 60 München da aufhalten. So was sicherlich jetzt auch viele in sozialen Medien jetzt da abladen. Das war doch im Vorhinein klar, dass die Situation bei 60, die war letztes Jahr nicht anders, die war vor 2 Jahren nicht anders, dass das immer eine gewisse Herausforderung ist, eine Saison letztendlich angehen zu können. Und jetzt kommt natürlich dazu der Faktor Corona und der Corona hat uns jetzt auch nicht unbedingt in die Karten gespielt. Aber ich glaube, dass man grundsätzlich immer eins festhalten muss. So, wir haben zumindest Mittel bereitgestellt bekommen, dass der Verein jetzt in eine Saison planen kann. Natürlich könnte ich mich jetzt hinstellen, um meinen Arsch zu retten und an die Wand zu bringen und kann sagen, ich möchte 10 Neuzugänge. Aber das ist doch völlig unrealistisch und das ist doch völlig weit ab von jeglicher Vernunft. Ich kann nur das, am Ende kann der Verein das Geld ausgeben, was er zur Verfügung hat. Und mit den Mitteln haben wir jetzt aktuell mal diesen Kader geplant, der jetzt die Vorbereitung begonnen hat. Das ist natürlich, ich mir auch wünsche, dass das jetzt nicht das letzte Wort gesprochen ist, ist auch klar. Aber jetzt da mich zu äußern und jetzt letztendlich öffentlichen Druck zu machen, das ist ja meine Art. Sondern weil es auch in der Vergangenheit, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ich habe in der Vergangenheit den Verein so wahrgenommen, dass am Ende alles dann so funktioniert hat, wie wir das vorgestellt haben. Ich kann mich erinnern, ich bin im November hier Trainer geworden, da war die sportliche Situation weniger als rosig. Da waren viele dunkle Wolken und viele graue Szenarien sind da am Ende hier über die Grünwalder Straße gemalt worden. Ich wollte ein Trainingslager im Winter haben, Ich war im Trainingslager. Ich wollte, dass die wichtigsten Eckpfeiler dieser Mannschaft, sprich Hiller, Lex und so weiter, verlängert werden. Das ist passiert. Ich wollte, dass er Sascha Mölders hier weiterspielt. Der ist hier.
Und vielleicht wächst der Kader noch, geht's nach dem Trainer, soll Tim Rieder gehalten werden.
Natürlich wünsche ich mir, und das ist für mich, das ist auch klar, dass Tim Rieder weiter verpflichtet wird. Aber da müssen wir natürlich einmal die Marktsituation realistisch betrachten. Und da tut der Verein momentan, glaube ich, auch alles dafür, dass wir das vielleicht auch realisieren. Aber wenn ich mich jetzt darauf versteife, dass ich sage, ich will Rieder oder gar keinen anderen und Rieder kommt nicht, dann soll ich dann aufhören als Trainer. Also man muss sich immer, glaube ich, mit Lösungen orientieren und dann gibt es dann die B-Lösung und dann gibt es die C-Lösung. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns immer auf das beschränken, was realistisch ist. Und Realismus ist bei 60 München, dass wir letztes Jahr trotzdem eine tolle Saison gespielt haben, dass wir was erreicht haben, was eigentlich uns im November niemand zugetraut hat. Und dass uns Corona natürlich auch ein Stück weit unser Wunschziel, Aufstieg, etwas verhagelt hat.
Der Kader ist der jüngste in der Geschichte der Löwen.
Und 60 München war für mich immer ein Verein, der jungen Spielern eine Bühne geboten hat und der jungen Spielern die Möglichkeit gegeben hat, Profi zu werden und am Ende auch sich weiter zu verbessern. Diesen Weg schlagen wir momentan ein. Heißt aber nicht, dass wir die Augen nicht offen halten und alles im Verein tun, dass wir nur externe Neuzugänge kriegen. Und ich glaube, in diesem Thema bewegen wir uns aktuell. Und wie gesagt, und bin keiner und ich kann mit dem Thema auch nichts anfangen, dass ich mich da hinstelle und beschreibe alle Probleme, die es rund um 60 München gibt, weil das beinhaltet keine Lösung.
Von den zahlreichen Kritiken auf den Kader bezogen will der Trainer anscheinend nichts wissen.
Und ich glaube, die Lösung ist, dass wir viele Spieler, die letztes Jahr das Trikot in der Startelf angehabt haben, dass wir die halten konnten. Und dass wir für den Abgang Efkan Bekaroglu mit Erik Talik, glaube ich, einen guten Spieler gefunden haben, der die Position sicherlich völlig anders interpretieren wird. Und ich wünsche mir das ja, dass er die Position anders interpretiert. Wir wollen hier keinen Efkan Bekaroglu 2.0, sondern wir wollen, dass hier ein Erik Talik seine Spuren hinterlässt. Und das haben wir gemacht. Jetzt fehlt eigentlich dann von der Stammelf am Ende zwei Spieler. Das ist Tim Rieder, der eigentlich ein unverzichtbarer Basisspieler war. Und es fehlt Aaron Berzel. Und Aaron Berzel war aber auch nicht immer in der Startelf, sondern war auch immer auf der Bank geguckt oder war mit der Verletzung draußen. Also geht es am Ende für mich darum, dass wir für Tim Rieder eine Lösung finden müssen. Und das ist für mich dann das Einzige. Und dann geht es natürlich darum, dass wir, und das glaube ich ist das Wichtigste, dass wir ein Szenario nicht mehr anstreben wollen. Und das Szenario heißt, ich will hier keine 30 Spieler auf dem Trainingsplatz haben. Und jetzt verfolgen wir genau eigentlich für mich einen völlig nachvollziehbaren Kurs. Das heißt, wir haben die Stammelf zum großen Teil verlängern können, haben die auf dem Platz, geben jetzt den jungen Spielern die Chance, sich hier nicht bloß über ein, zwei Trainingseinheiten irgendwann einmal in der Woche sich hier mal in den Blickpunkt zu spielen, sondern über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen. In mehreren Wochen werden wir am Ende dann auch für uns sportlich prüfen müssen, ist der Kader realistisch Drittliga nicht bloß tauglich, sondern hat eine realistische Chance, eine gute Rolle in der dritten Liga zu spielen. Und wenn das gegeben ist, super, dann können wir uns auf die Schulter klopfen, weil so, das ist dann eine Situation, die für 60 top ist. Wenn wir aber merken, es fehlt an irgendwelchen Punkten, dann muss man sich natürlich im Verein unterhalten. Und da sehe ich momentan aus meinem Gefühl heraus im Verein und aus meiner Einschätzung, dass alle, die an den entscheidenden Hebeln und an entscheidenden Positionen sitzen, alles tun dafür. Und dann wird man hoffentlich in der Zeit dann auch dann Möglichkeiten gefunden haben, dass wir dann den Kader dann genau aber dann für die Position, die wir noch benötigen, verstärken und nicht, dass wir irgendwo jetzt hergehen und sagen, wir haben am 2. August Trainingsstart, wir brauchen jetzt schnell einmal 25 Leute, wer ist denn hier auf dem Markt und verpflichten dann auf einmal aus dem wilden Fenster 10 Spieler heraus. Und am Ende stellen wir fest, dass von den 10 Spielern am Ende nur 2 das Format mitbringen, dass sie 60 München weiterbringen. Und dann haben wir 8 Spieler in der Trainingsgruppe dabei, die keiner brauchen kann. Also gehen wir eher den anderen Weg. Es haben junge Spieler die Möglichkeit, die haben ja die Chance, sich in die erste Mannschaft zu spielen, in den Kader zu spielen. Sollten sie aktuell das Leistungsvermögen nicht haben, wird es nach wie vor bei ihnen in der U21 und U19 mit der Förderung weitergehen. Und dann müssen sie auf einen späteren Zeitpunkt wieder hoffen, dass sie reingehen. Wir halten dadurch unseren Kader klein, wir halten dadurch die Kader in der Spitze für richtig stark und am Ende geht es dann darum, was ist dann im August für uns dann noch am Ende, was ist zwingend nötig und da müssen wir schauen, was zwingend nötig ist, ist es machbar. Und das ist für mich eine Herangehensweise, die ich für absolut sinnvoll finde und zu der Situation stehe.
Geht es nach dem Coach, soll nicht nur um den Klassenerhalt gespielt werden.
Und ich kann auch eins garantieren, also wir werden hier nächstes Jahr nicht hier antreten, damit wir den 16. Platz erwischen, sondern wir werden hier antreten, damit wir eine starke Rolle in der Saison spielen. Wie dann die Rolle aussieht, das ist unrealistisch momentan und unseriös jetzt festzuziehen, aber wir tun alles daran, dass die Zuschauer, die 60 München im Herzen tragen und die Zuschauer, die gerne ein Fußballspiel anschauen, dass die auf ihre Kosten kommen und dass die ein gutes Spiel sehen. Und das war seit November, seit ich hier angefangen habe, war das, glaube ich, bis jetzt immer der Fall. Und von der Linie wird er nicht abrücken. Und wie gesagt, von dem her, wie gesagt, sehe ich alles relativ entspannt. Aber auch deswegen entspannt, weil ich merke, dass alle Leute im Verein akribisch an den Themen dran sind und dass die Gesellschaft und alle im Verein, die in Entscheidungsprozesse involviert sind, dass sie alles tun. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es dann irgendwann auch zu Lösungen kommt. Und das ist klar und deswegen, wie gesagt, bin ich da in dem Punkt völlig entspannt. Aber ich weiß natürlich auch, in den nächsten Wochen werden Knüppel hart für uns. Wir müssen den ganzen Tag auf dem Platz stehen. Wir müssen den ganzen Tag trainieren und dürfen uns nicht mit irgendwelchen Dingen aufhalten, die am Ende für die nächste Saison wenig zu tun haben.
Im Laufe der letzten Saison hatte der Trainer einmal geäußert, durchaus die Ambition zu haben, in die zweite Liga aufzusteigen. Was ist daraus geworden?
Wir dürfen uns als 60 München nicht so gleich machen, aber es macht jetzt auch keinen Sinn, herzugehen. Es macht jetzt aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt herzugehen. Und wir rufen jetzt hier den Aufstieg aus, auf Gedeih und Verderb, sondern wir müssen jetzt Schritt für Schritt gehen. Und wenn am Ende, und das meine ich, wenn am Ende dieses Prozesses eine Top-Platzierung in der dritten Liga rauskommt, dann ist alles super gelaufen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt Schritt für Schritt gehen. Das heißt, was haben wir jetzt, dass wir zum Trainingsstart eine gute Trainingsgruppe auf den Platz bringen, die wir uns jetzt dann in den nächsten Wochen einfach versuchen, jetzt dann mit denen zu arbeiten. Und dann wird es weitergehen und dann werden wir irgendwann einmal im Oktober sehen, wo geht jetzt die Reise hin, wenn alle Transferbemühungen aller Vereine abgeschlossen haben, nicht bloß unsere, aller Vereine abgeschlossen sind. Und wenn die ersten Spiele gespielt sind, dann wird man ein seriöses Bild und eine seriöse Einschätzung abgeben, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, das wäre fatal, wenn wir hergehen und sagen, ja, die nächsten 10 Jahre als 60 München schauen wir, dass wir in der dritten Liga einigermaßen drinnen bleiben und da hoffen wir, dass wir das einigermaßen schaffen, sondern es muss doch in jedem Sportler muss doch ein ambitioniertes Ziel in dem Inneren liegen und bei mir ist auch ein ambitioniertes Ziel, ich will irgendwann mit dem Verein in die zweite Liga hoch. Aber man muss natürlich immer schauen, welche Möglichkeiten liegen vor und jetzt aktuell befinden wir uns in diesem Prozess in der und der Phase. Aber der Prozess ist nicht abgeschlossen, der Prozess ist fortlaufend, der wird weitergehen. Und da wird man sehen am Ende, weil ich glaube, Saisonende ist erst im Mai und erst im Mai wird dann am Ende abgerechnet, wo jede Mannschaft ist. Und ich habe noch keine Vereine erlebt, die am 5. August schon abgerechnet worden sind, schon abgestiegen oder aufgestiegen. Sondern wir müssen unsere Dinge erledigen, sowohl im Trainerteam als auch bei den einzelnen Spielern. Und wie gesagt, von dem her, hat das nichts zu tun, dass meine Ambitionen weniger oder anders geworden sind.
Auf dem Transfermarkt sei es derzeit noch ruhig, so Kölner.
Weil der Markt momentan völlig ruhig ist. Es passiert momentan wenig was. Einige Vereine machen ein paar Dinge, aber die meisten Vereine machen momentan gar nichts. Und das Thema wird erst in den nächsten Wochen so richtig anlaufen. Dann werden auch Spieler auf den Markt kommen, die in der ersten, zweiten Liga kein Land sehen. Und da müssen wir am Ende parat sein und da müssen wir bereitstehen. Und dann haben wir aber dann zielgerichtet uns verstärkt und nicht uns verstärkt, damit wir am Ende beim Mannschaftsfoto 25 Spieler drauf haben, 4 Betreuer, 3 Trainer und stellen uns noch 2 Pressesprecher dazu noch mit hin, damit das Foto schön voll wird. Also das macht dann wenig Sinn für mich.
Wieder einmal wurde Geschäftsführer Günter Gorenzel das Budget zusammengekürzt.
Es ist ja kein Geheimnis, dass wir bereits von der ersten Drittligasaison auf die zweite Drittligasaison den Etat verkürzen haben müssen, reduzieren haben müssen. Wir haben das voriges Jahr, glaube ich, mehr als ordentlich hinbekommen. Und heuer ist es leider auch so, dass aufgrund von verschiedenen Dingen, sicherlich auch von Corona als Hauptfaktor, wir Stand jetzt schmerzlich weniger Geld zur Verfügung haben als jetzt in der zweiten Drittligasaison. Das heißt, dass Stand jetzt, und ich betone Stand jetzt, keine weitere Neuverpflichtung ganz einfach möglich ist von wirtschaftlicher Seite her. Das beinhaltet jetzt aus meiner Sicht, und der Trainer hat es ja bereits umrissen, viele Chancen und auch Risiken. Unsere Aufgabe ist es jetzt einmal, den Fokus auf die Chancen zu legen. Sprich, wir haben jetzt eine große Chance hier, die nächste Löwengeneration, und ich spreche nicht von einzelnen Spielern, sondern wirklich von der ganzen Generation, die massiv zu fördern. Und deswegen haben wir hier ja seit Jahrzehnten, seit Jahren hier eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Wie gesagt, die große Chance ist jetzt hier, die nächste Löwengeneration heran ganz einfach wachsen zu lassen und wirklich massiv zu fördern. Die Risiken, das möchte ich im gleichen Atemzug betonen, die Risiken sind uns natürlich auch bewusst. Die sind mir bewusst als Letztverantwortlicher im Sport und natürlich auch dem Trainer. Aber es geht jetzt darum, wohin lege ich den Fokus? Und ich mache auch kein Hehl daraus, dass natürlich auch ich mir wünschen würde, wenn wir uns bis zum Ende der Transferperiode, und die geht heuer bis zum 5.10., bis zum 5. Oktober, jetzt diese, ganz einfach diesen Kader, ja, mit der einen oder anderen Neuverpflichtung noch in unserem neuen, ganz einfach Löwen-Jersey, im Nike-Löwen-Jersey, das sensationell ist, sehen würden. Da mache ich kein Hehl daraus. Das würde ich mir wünschen. Ob das machbar sein wird, ob das umsetzbar sein wird, das wird man sehen. Und das ist Gegenstand von mehreren Gesprächen.
Beeilen sollten sich die Löwen bei den Vertragsverlängerungen von Spielern wie Dressel, Klassen oder Greilinger, damit man in Sachen Ablösesumme nicht wieder leer ausgehen wird, wie zuletzt bei den Abgängen von Niemann und Becchirolo.
Also gerade bei Dennis Dressel oder bei Fabi Greilinger kann ich wirklich die Löwenfamilie beruhigen. Ich habe mir da schon was gedacht bei der Vertragsgestaltung voriges Jahr im Sommer. Und die beiden Spieler sind langfristig an 1860 gebunden aufgrund von verschiedenen Dingen, die ich jetzt im Detail, natürlich Vertragsmodalität, nicht im Detail nach außen geben werde. Aber es muss schon mit dem Teufel zugehen, dass beide Spieler nicht langfristig an den Verein gebunden sind. Und bei Leon Klaasen ist richtig, da verläuft der Vertrag 21 aus. Da bin ich im Austausch mit seinem Berater und mit Leon selber. Und da gehören sicherlich dann auch immer beide Parteien dazu, ob man das will, ob man das nicht will, in was für Richtung das geht. Aber wie gesagt, da gibt es intensive Gespräche mit Leon, seinem Berater. Und bei Dennis Dressel und Fabi Greilinger, da muss es mit dem Teufel zugehen, dass die nicht langfristig an den Verein gebunden sind, weil wir davor gesorgt haben in der Vertragsgestaltung.
Schon vor dem Trainingsauftakt hatte die Trikotpanne für einen Aufschrei gesorgt. Dabei war indirekt erkennbar, dass mit verschiedenen Spielern aus der vergangenen Saison wohl nicht verlängert wird.
Ja gut, da muss ich etwas ausholen. Prinzipiell bin ich eine Führungskraft, die Selbstverantwortung von den Mitarbeitern einfordert und Selbstverantwortung von den Mitarbeitern am Spielfeld, von den Spielern und außerhalb ganz einfach fördert und sehen will. Dass dabei leider auch Fehler passieren, ist menschlich. Und wir haben ja ganz einfach zu dieser Causa eine öffentliche Erklärung abgegeben, im Detail, wie die Sache gelaufen ist. Wir haben das Ding jetzt noch einmal intern ganz klar mit den Mitarbeitern, die da beteiligt waren, besprochen. Und dass zukünftig keine Fehler passieren können, diese Fehler wurden eingeräumt auch von den Mitarbeitern, haben wir das Prozedere einer zukünftigen Nummernvergabe ganz klar auch schriftlich festgelegt. Das heißt, von dem her ist diese Causa ganz einfach für mich erledigt.
Die große Unbekannte heißt für den Geschäftsführer weiter Zuschauer. Wann dürfen sie ins Stadion und vor allem wie viele?
Ja, ich glaube, dass hier auch Dinge momentan in der Öffentlichkeit falsch suggeriert werden, nämlich insofern, dass es in der Entscheidungsgewalt der Vereine liegt, was hier passieren wird. Wie gesagt, ich war ja massiv daran beteiligt, in den letzten halben Jahr in dieser dynamischen Corona-Lage, in der dynamischen Veränderungslage, hier Konzepte mitzuarbeiten und ganz einfach Lobbys zu spinnen, damit es zur Aufnahme der Meisterschaft wieder kommt. Das heißt, von dem her bin ich im Austausch mit den Behörden, mit den Verbänden da sehr, sehr gut im Bilde. Und momentan wird immer suggeriert, dass die Vereine entscheiden würden, wie es eigentlich weitergeht. Das ist ja nicht der Fall. Sondern aufgrund ganz einfach der gesetzlichen Lage her wird ja am Ende des Tages die Politik entscheiden, was passiert. Und wird lokal, wie es momentan festgelegt, die lokalen Gesundheitsämter werden am Ende des Tages entscheiden, wie es ganz einfach hier, unter welchen Umständen hier ganz einfach ein Spielbetrieb mit Zuschauern wieder aufgenommen werden kann oder auch nicht. Das heißt, von dem her, momentan wird suggeriert, die Vereine entscheiden das. In der ersten, zweiten oder dritten Liga, dem wird es sicherlich nicht so sein. Sondern wir machen natürlich den Gesundheitsbehörden und der Politik gewisse Angebote, gewisse Vorschläge. Das heißt, wir sind angehalten, hier mitzuarbeiten, uns Gedanken zu machen, unter was für Aspekten so eine Wiederaufnahme möglich wäre. Und das ist ja jetzt in der DFL ganz einfach passiert, passiert auch im DFB. Nur am Ende des Tages entscheiden das die Gesundheitsbehörden und die Politik, wie es da im Detail weitergehen wird und nicht der Verein und nicht 1860, wie es bei uns weitergehen wird.
Am Freitag startet der Dauerkartenverkauf. Wie viel aus dem Erlös der Tickets kommt eigentlich im Kader an?
Na klar, es ist so, dass natürlich die Etats, die momentan kalkuliert sind, ja, auf eine gewisse Ertragsstruktur und Ertragskalkulation aufgebaut sind. Das ist ja überall so im Leben. Ich muss mir ja generell, bevor ich Geld ausgebe oder zu dem Zeitpunkt, wo ich Ausgaben kalkuliere, wäre es ja recht gut, wenn ich seriös als Kaufmann oder auch als Privatmann ganz einfach vorgehe, dass ich mir überlege, was für Einnahmemöglichkeiten habe ich zur Verfügung. Und natürlich auch die momentanen Etats, wie er momentan kalkuliert ist, ist auf einer Kalkulation aufgebaut mit einer gewissen Annahme, was Zuschauereinnahmen anbelangt. Und von dem her, klar, fließt dann anteilig, ja, umgelegt auf Kalkulationen, alle Einnahmen oder Geld aus diesen Einnahmen ganz einfach in den Sportetat.
Eine Hiobsbotschaft gab es, wie erwähnt, zum Schluss von Gorenzel.
Ja gut, ich hätte von meiner Seite noch zwei Dinge. Eine negative Nachricht, die ich Ihnen geben muss. Es hat bei uns jetzt in der U19 einen aktiven Corona-Fall gegeben. Das ist gestern ganz einfach uns bekannt geworden. Aufgrund dessen haben wir natürlich sofort in unserer Sorgfaltspflicht alle Maßnahmen ergriffen. Die gesamte U19 wurde jetzt aus dem Spielbetrieb genommen, aus dem Trainingsbetrieb genommen. Die Betreuer, alle Kontaktpersonen wurden heute in intensiver Arbeit eruiert. Alle Kontaktpersonen haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Auch heute hätte ein Testspiel stattfinden sollen zwischen ganz einfach unserer U19 und Augsburg. Das wurde natürlich abgesagt. Wir warten jetzt auf die Entscheidungen der Behörden. Und von meiner Seite kann ich nur versichern, dass wir alles tun werden, um ganz einfach diese Infektionskette jetzt zu unterbinden. Und das Training der U19 und der Betrieb wird sicherlich erst wieder genommen werden, wenn dann negative Testergebnisse vorliegen von allen beteiligten Personen. Das ist die negative Nachricht, die ich Ihnen leider überbringen muss.
Das war's von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Mehr Infos gibt's auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen sowie unter radiserben.de. Bis zum nächsten Mal und Servus.
Hier ist der Freddy Heiß.
Hier spricht Peter Grosser.
Hallo, hier ist Werner Lorand. Ich grüße alle Hörer von Radis Erben.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.